Vielen Dank für die tolle Einführung in unser Thema von allen Beteiligten hier. Da bei dem I still haven't found what I'm looking for, ja, da genau, machen wir ein bisschen Platz, die Zweifel brauchen auch Platz. Bei dem I still haven't found what I'm looking for wurde ich unweigerlich ans Tennisspielen erinnert. Kriegt natürlich keiner die Kurve, warum? Ganz einfach, man hat den Bass so gehört, wenn man da einen Fehler macht, dann kriegt das jeder mit. In so einer Situation habe ich beim Tennis immer Doppelfehler gemacht. Das war schon sprichwörtlich bei uns im Verein. Wenn ich zurückgelegen habe, habe ich gespielt wie ein Weltmeister, nur nicht, wenn es drauf ankam und ich gewinnen konnte. Also ich habe auch gewonnen, aber an entscheidenden Stellen manchmal nicht. Das hängt mir so drin. Weil ich zu viele Zweifel hatte daran, was ich kann an der Stelle. Nun ist ja Zweifeln, beziehungsweise unser Thema, extra so formuliert, wie wir es lesen, und woran zweifeln Sie so? Damit wollten wir zum Ausdruck bringen, wir wollen gar nicht wissen, wer zweifelt. Wir gehen davon aus, irgendwo tut das jeder. Die Frage ist, woran zweifeln Sie so? Und wenn ich jetzt einfach mal zum Du übergehe während der Predigt, dann zweifle ich nicht daran, dass Sie mir das zugute halten und ich das jetzt einfach mal darf. Zweifeln ist gesund, in gewisser Hinsicht. Wir haben uns alle bestimmte Dinge zu denken angewöhnt und bestimmte Gewohnheiten, nach denen wir leben. Manches ist schon durch unsere Persönlichkeit eingespurt. Manches haben wir im Laufe unseres Lebens durch Erziehung dazu gewonnen oder durch Erfahrungen, die wir gemacht haben und wie wir sie gedeutet haben. Wenn man ins Zweifeln kommt, fängt man an, in Frage zu stellen, was man bisher gewohnt war, zu denken oder zu tun oder wie auch immer. Ob das so richtig ist? Vielleicht zweifelt auch mal nur daran, dass das so richtig ist, wie andere das machen oder sehen. Hoffentlich nicht nur immer dann, wenn es um andere geht. Man fragt sich, ob das so angemessen ist, ob das dem Leben und der Wirklichkeit entspricht. Diese Art von Zweifel ist sehr gut und nötig. Denn es bringt voran. Wir sollten ja mit unserem Leben so sorgfältig umgehen, wie viele es zum Beispiel mit ihrem Auto tun. Da hatten wir jetzt durch die Kilometerzahl Zweifel an der Fahrtüchtigkeit. Und haben es zur Überprüfung gebracht, also zum Zweifel angemeldet, sozusagen. Inspektion nennt man das. War auch Zweifel anzumelden, leider, kostete dann 1.500 Euro. Aber so sehr uns der Preis auch stört, wir haben die Dinge trotzdem ausbessern lassen. Denn Autofahren ist eine lebensgefährliche Sache, da sollte wenigstens das Fahrgerät intakt sein. Es gibt noch genug Faktoren, an denen man zweifeln könnte dabei. Man kann auch anzweifeln, ob die Werkstatt mit ihrer Diagnose recht hatte. Aber dieser Zweifel ist nur dann sinnvoll, wenn man es selber beurteilen kann, was bei mir leider nicht der Fall ist. Deshalb haben wir es einfach machen lassen. Mit so einem Zweifel, also an der Fahrtüchtigkeit des mobilen Untersatzes, fahren wir gut. Und so ist es auch im Leben wichtig, an manchem zu zweifeln. Zum Beispiel daran, was uns antreibt und trägt. Zweifel ist ja auch nur dann gesund, wenn wir bereit sind, auch das zu überprüfen, was uns längst liebgewonnen und woran ist und woran wir uns gewöhnt haben. Sonst betrügt man sich ja auch selber. Aber in dieser Hinsicht bringt das Zweifeln dann weiter, weil es uns dazu bringt, genauer hinzugucken, nachzufragen, nicht einfach nur zu machen. Natürlich hat Zweifel seine Grenzen. Wir können nicht ständig unentschieden bleiben. Ja, wenn man sich bei allem fragt, ob das jetzt richtig und gut ist, was man tut, ist nicht mal im Bett liegen bleiben das Richtige. Wir müssen in unserem Leben dauernd Entscheidungen treffen. Und zwar immer auf Grundlage der Überzeugung, die wir bis jetzt gewonnen haben. Ich finde das ganz wichtig, dass wir uns dieser Vorläufigkeit bewusst sind, aber auch dieser Notwendigkeit. Du wirst wahrscheinlich auch Schwierigkeiten damit haben, wenn Menschen inkonsequent handeln, also nicht folgerichtig gegenüber dem, wovon sie überzeugt sind. Genau. Wichtig ist aber bei aller Sicherheit, die wir brauchen und Überzeugtheit von Erkenntnissen, die wir jetzt schon haben, dass wir bereit bleiben, unser Denken und Leben immer mal wieder anzufragen. Und wenn wir auf Dinge stoßen, auf Erkenntnisse stoßen, die der Wirklichkeit besser entsprechen als das, was wir bisher schon glauben und denken, das dann auch einzubauen. Zweifel hilft, wenn wir irgendwann auch Antworten finden. Manche Menschen neigen zwar dazu, alles einfach nur in Frage zu stellen, aber das scheint mitunter dann eher eine Technik zu sein, mit der man sich Wichtiges vom Leibe hält. Denn wenn eine Antwort gar nicht erwünscht ist, ist das Zweifeln immer nur eine Methode, sich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen zu müssen. Oder nie konsequent sein zu müssen damit. Für unser Leben gibt es über die alltäglichen Dinge hinaus, die wir jetzt zwar einzeln thematisieren könnten, was uns aber vielleicht nicht so viel bringt, ja sehr wichtige Fragen. Zum Beispiel, sind die Ziele, die ich mit meinem Leben verfolge, es auch wert? Finde ich eine ganz wichtige Frage. Sind die Maßstäbe, nach denen ich mich richte, nach denen ich also mein Denken und Verhalten, mein Reden, vielleicht auch mein Fühlen richte, sind die eigentlich angebracht? Sind die passend? Sind die richtig? Und wenn es um solche übergeordneten Fragen geht, sind wir schon bei Glaubensdingen. Auch wenn man nicht an Gott glaubt, sind diese Fragen eben nicht etwas, was auf uns beschränkt bleibt. Braucht es noch Unterstützung irgendwie? Nee, danke, das geht. Alles gut. Super, vielen Dank. Also es geht bei solchen Fragen ja um Dinge, die nicht auf unser persönliches Leben beschränkt sind, sondern die mindestens noch die Menschen, mit denen wir leben, auch angehen. Vermutlich sogar alle Menschen sind davon betroffen. Und wenn wir noch genauer gucken, dann rufen diese Fragen nach den großen Fragen des menschlichen Daseins, die auch noch über uns Menschen hinausgehen. Wo komme ich her? Eigentlich? Wie kommt das, dass es mich gibt? Und wo gehe ich hin? Was wird also mal aus mir? Und damit verbunden die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass es mich gibt? Ist das Zufall? Das hat Konsequenzen fürs Leben. Diese Frage muss man stellen. Ich war als junger Mensch mit dieser Frage tatsächlich so überfordert, dass ich gedacht habe, wenn es Zufall ist, dann ist es auch sinnlos. Das gibt gewisse Konsequenzen im Leben. Wir laden dich nun heute Morgen ein, sich mit uns an dieser Stelle den Zweifel zu erlauben, ob wir die wesentlichen Fragen des Lebens schon angemessen beantwortet haben. Wie an weniger entscheidenden Stellen unseres Lebens brauchen wir für Antworten zuverlässige Quellen. Nun geht es, wenn es hier um Glaubensfragen geht, nicht darum, dass man die Dinge nicht wissen kann. Der Volksmund sagt zwar bei vielen Dingen, wenn man nicht so genau weiß, ich glaube. Aber das ist nur eine gewisse Art und Weise, das Wort Glauben zu gebrauchen. Es gibt eine andere, und die wurden wir schon ein bisschen eingeführt, wenn es um das Thema Vertrauen geht. Jeder heute Morgen hat hier geglaubt, dass es einen Gottesdienst gibt, sonst wäret ihr nicht hier. Geht also darum, vertraue ich der Information oder besser gesagt der Informationsquelle? Und bei den großen Fragen ist Glaube nicht das Gegenteil von Wissen. Glaube bedeutet einfach nur, ich kann es nicht mit meinen Sinnesorganen direkt wahrnehmen. Also mit Hören, Sehen, Riechen. Nehmen wir ein Beispiel, das, wenn ihr nachher genau hinguckt, heute an mir sehen könnt, vor ein paar Wochen war es noch deutlicher. Ich habe mich beim Rasieren mal wieder in der Oberlippe geschnitten. Ja, ich habe es jetzt probiert, also ich hoffe, man sieht es nicht mehr viel, aber wer genau hinguckt, sieht's. Neulich war es so, also da saßen wir auch irgendwo beim Essen und dann sagte jemand, du hast da doch was am Mund. Und ich mache, und es geht nicht weg. Und irgendwann merke ich, das ist das Blut. Er hat die Stelle gesehen. Na gut. Ja, manchen passiert das ja nicht. Wenn man allzu hastig da manchmal zu Werke geht, dann kann das wohl passieren. Man kann also sehen, dass ich mich geschnitten habe. Kann man gar nicht sehen. Dass ich mich geschnitten habe, kann man nicht sehen. Man kann sehen, dass da eine Wunde ist. Aber nicht, wo sie herkommt. Das ist interessant. Derjenige, der weiß, wie das mit dem Rasieren ist, vor allem, wenn man es dann unvorsichtig macht, der kommt da drauf. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat er sich geschnitten. Also ich bin mir auch ziemlich sicher. Aber jemand, dem diese Erkenntnis fehlt, der sagt vielleicht, du hast da was am Mund, weil du noch nicht richtig essen kannst. Oder nicht abwischen hinterher oder wie auch immer. Es ist also immer eine Deutung. Das, was wir sehen, ist immer eine Deutung. Nee, das, was wir, die Interpretation, also wo das herkommt, ist immer eine Deutung dessen, was wir sehen. So muss man es ja sagen. Und so ist das auch mit der Frage nach Gott. Glaube bedeutet, wir sehen ihn nicht, zum Beispiel, oder wir riechen ihn nicht oder hören ihn nicht oder wie auch immer. Und manche meinen nun, dass es ihn deshalb auch nicht geben kann. Ist ein einfacher Rückschluss. Da der Gegenbeweis relativ schwierig ist, glauben es die meisten auch. Es ist aber eine Sache des Glaubens, eine Sache der Deutung. Muss man einfach festhalten. Man deutet einfach nur. Ob man sich damit irrt, kann man nicht wissen. In dem Moment. Man beschränkt sich auf das, was man sich selber vorstellen kann, vielleicht sogar, was man gerne möchte. Und man beschränkt sich auf das, was mit den Sinnesorganen wahrnehmbar ist. Tja, nun können wir in unserer Welt ja wohl auch Erscheinungen wahrnehmen, die sich nicht so einfach erklären lassen. Zum Beispiel das Thema Liebe. Hat man auch noch nie gesehen. Immer nur die Erscheinungen, die das mit sich bringt. Nie das Ding selber. Und wir alle haben schon zu viel Liebe erfahren oder selber erlebt, als dass wir sagen könnten, das beschränkt sich nur auf neuronale Verbindungen und elektronische Signale in unserem Gehirn. Also, wie deuten wir die wahrnehmbaren Dinge? Man könnte manches auch so erklären, dass ein Gott dahinter steckt. Zum Beispiel erlebte vor ein paar Jahren jemand Folgendes. Er war da so auf einer Freizeit als Mitarbeiter und einer der Mitarbeiter sollte später anreisen mit der Bahn und deshalb musste er mit dem Auto zum Bahnhof fahren. Eine Stunde. Kurz nach der Abfahrt schreibt er dann, sehe ich einen Anhalter am Straßenrand stehen. So etwa Mitte 20, riesiger Rucksack. Er hält an. Zum Bahnhof in Berchtesgaden? Ja, das passt. Steig ein. Gut, also die haben sich geeinigt. Der Anhalter fährt mit. Und der Autor hat nun immer große Freude daran, mit Menschen über Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. Und fragt deshalb einfach mal, wo er da so ja auch nicht weg kann. Sag mal, glaubst du an Gott? Da fällt dem Mitfahrer die Kinnlade runter. Entschuldigung, hast du vielleicht eine Gottesallergie? Fragt der Fahrer nach. Der andere schluckt. Er schreibt dann, er schaut mich nachdenklich an und erklärt, nein, es ist nur so, das wirst du mir jetzt nicht glauben. Ich stand gerade schon über eine Stunde am Straßenrand. Aber keiner wollte mich mitnehmen. Da kam ein älterer Herr zu Fuß vorbei und schenkte mir diese Bibel. Na, da hat Gott ja heute auf dich abgesehen, sagt der Fahrer schmunzelnd. Wahrscheinlich, aber es ist dann noch viel unglaublicher. Es war nämlich so, als der nette Herr mir die Bibel überreicht hatte, blätterte ich ein wenig darin und überlegte, wie lange das eigentlich her ist, dass ich mal beim CVJM war, also Christlicher Verein junger Menschen. Damals hatte ich noch so einen Kinderglauben, mittlerweile habe ich Gott jedoch aus den Augen verloren. Aber dann dachte ich, vielleicht ist ja doch was dran. Geht ja manchmal so in Sekundenbruchteilen. Und schließlich betete ich, also Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schick mir jetzt bitte ein Auto, das mich noch pünktlich zum Bahnhof bringt. Und jetzt schickt er mir nicht nur ein Auto, sondern eins mit einem Fahrer, der mich fragt, ob ich an Gott glaube. Das gibt's doch gar nicht. Ja, der Mitfahrer bedankt sich dann herzlich, als sie am Bahnhof angekommen sind, beide mit Tränen in den Augen. Und um seinen Zug nach Bremen nicht zu verpassen, steigt er dann schnell aus und ist weg. Die haben sie nicht mal bekannt machen können, die Leute. Ist aber eine spannende Geschichte. Kann man alles anders erklären, ich weiß. Ich habe ja extra jetzt an der Stelle mal nichts von mir erzählt, weil manche die Geschichten natürlich auch schon kennen, die ich so zu erzählen habe. Aber wenn ich das so einer meiner Schwestern erzähle, hat die mir vor Jahren mal gesagt, ach weißt du Matthias, das kann ich dir alles psychologisch erklären. Ich wäre jetzt bei so einer Begebenheit, wie gesagt, habe ich jetzt auch schon öfter solche Sachen erlebt, relativ schwierig, aber gut. Was soll ich ihr das ausreden? Ich habe dann nur dazu gesagt, ja, weißt du, auf die Idee komme ich ja selber. Ich bin ja auch nicht doof. Denk ja auch nach. Zweifel ist mir ja sehr wohl bekannt. Nur, wenn du das hunderte von Malen erlebst und tausende von Malen, dann ist das irgendwann nicht einfach mehr psychologisch zu erklären. Aber wir merken an dieser Stelle schon, wie persönlich dieses Thema ist. Zweifeln. Deswegen möchten wir so gerne deine Zweifel kennenlernen. Deshalb die Sache mit diesen Zetteln. Es mag sein, dass jeder andere hat. Manche könnten wir wahrscheinlich zusammenfassen. Aber es ist gerade etwas Persönliches. Zweifeln und auch Glauben. Ich habe das zum Beispiel mal einem Fußballer vor etlichen Jahren, da war ich schon mal Trainer, erzählt, wie ich zum ersten Mal durch ein Wunder gemerkt habe, dass Gott in meinem Leben Kontakt mit mir aufnimmt. Da habe ich ja 20 Jahre lang nichts von gewusst. Und als ich fertig war mit Erzählen, sagt er mir, das kann ich nicht glauben. Mit voller Überzeugung. Konnte ich auch nicht ändern. Habe ich ihm auch gesagt, das verstehe ich, dass du das nicht glauben kannst. Wenn mir das jemand anders erzählen würde und man selber nicht drinsteckt, ist das natürlich unglaublich. Ich kann dir nur sagen, dass ich so erlebt habe. Dieser Raum ist da. Und den sollten wir auch keinem Menschen wegnehmen wollen. Auch wenn ich mir wünsche, dass jeder an Gott glaubt. Die Frage ist ja nun, ob die Quellen, aus denen wir unser Wissen und unsere Interpretation der Wirklichkeit nehmen, zuverlässig sind. Und so viel möchte ich sagen, uns hier in der Gemeinschaft in der evangelischen Kirche ist die Bibel eine vertrauenswürdige Quelle. Das zweifeln viele Menschen an, seit etwa 200 oder 300 Jahren. Martin Luther noch hat geglaubt, dass man die Bibel so nehmen kann, wie sie ist. Verstehen muss man sie natürlich, da sind auch manche Zweifel angebracht, ob man Dinge schon richtig verstanden hat. Ich weiß heute nicht nur mehr als vor 28 Jahren, als es bei mir begonnen hat, sondern ich sehe manches auch anders. Ich denke natürlich immer richtiger. Die Frage kann ich letztlich gar nicht beantworten, aber ich muss mit meiner Überzeugung, die ich gewonnen habe, leben. Du hörst, dass bei mir immer der Zweifel an der eigenen Überzeugung auch mit drin steckt. Ich kann ja sehr überzeugt wirken, das bin ich auch. Sondern bis du mich vom Gegenteil überzeugst. Dann nehme ich es gerne an. Finde ich immer ganz wichtig. So, und jetzt können heute Leute an der Bibel zweifeln, wie sie wollen. Diesen Raum lässt uns, aus meiner Sicht, weil ich das ja glaube, Gott eben auch. Ganz besonders deutlich wird das in einem Bericht, der zur Auferstehung von Jesus Christus gehört. Also, Jesus Christus wurde ja hingerichtet von Menschen. Und, muss ich einfach als Vorgeschichte kurz erzählen, und alle dachten, er wäre gescheitert, einschließlich seiner Freunde. Er war am Ende. Und die waren auch am Ende. Die saßen nachher nur noch in ihrem Haus, alles verrammelt, und hoffentlich bemerkt keiner, dass wir auch noch da sind. Das hätte denen auch wirklich an die Wäsche gehen können. Also die wären auch umgebracht worden, wenn man sie irgendwie jetzt zu fassen bekommen hätte. Völlig desillusioniert, stimmte alles nicht. Ja, er ist hingerichtet worden als einer, der offensichtlich mit Gott Schabernack getrieben hat, der behauptet hat, er wäre der Sohn Gottes und ist es gar nicht, sonst wäre er ja nicht hingerichtet worden, sonst hätte er ja alle vernichtet, die gegen ihn sein wollen. Tja, und nun saßen sie da. Und einmal sind nicht ganz alle da, als sie sich treffen. Die haben sich immer sonntags dann getroffen, deswegen treffen wir uns heute auch noch sonntags zum Gottesdienst. Haben sich sonntags getroffen und da ist einer nicht dabei. Und plötzlich taucht bei diesen anderen 10 Freunden, die noch übrig waren, Jesus auf. Geht ja gar nicht, der liegt doch im Grab. Vorher hatten schon ein paar Frauen erzählt, dass er nicht mehr im Grab liegen soll. Aber das hat man für dummes Geschwätz gehalten. Bis heute ja viele halten das für dummes Geschwätz. Und plötzlich erleben das diese hartgesottenen angeblich Typen, allerdings haben die ja den Schiss in der Hose gehabt, erleben plötzlich, dass Jesus doch dasteht. Und das erzählen sie natürlich dem Thomas, der auch Zweifler genannt wird. Passt zu unserem Thema. Ja, und der sagt, tut mir leid, wenn ich nicht die Hände in die Wunden in seinen Händen legen kann und in seine Seite, wenn ich da meinen Finger nicht reinlegen kann, dann glaube ich das nicht. Tut mir leid, er erzählt mir sich so ein dummes Zeug. Der hat wahrscheinlich gedacht, was man heute ja auch immer versucht, das alles psychologisch zu erklären, wie meine Schwester, und sagt, jetzt sind die Typen aber richtig abgedreht. Dumm nur, dass sie sich so einig sind, die 10, aber ich lasse mich jetzt nicht von der Masse überzeugen. Es gibt ja Leute, die sind rein persönlich schon gegen alles, wovon alle anderen überzeugt sind. Mir liegt so eine Haltung immer. So, ja, wir brauchen ja Menschen, die auch einfach mal persönlich schon Widerstand leisten können. In der Nazi-Zeit gab es welche, aber es waren zu wenige, zum Beispiel. Ja, und deswegen schätze ich das immer so. Und meistens ist es so mit diesen Leuten, wenn es dann ein Argument gibt, bei dem sie sagen müssen, okay, wenn ich das jetzt in mein Leben einbaue, sehen die Dinge anders aus. Und ich muss einfach erkennen, das ist jetzt einzubauen. Dann schlagen die auch um. Naja, der Thomas jedenfalls wollte das nicht glauben. Und dann vergeht eine ganze Woche. Und dann treffen die sich wieder. Und aus irgendwelchen Gründen ist er auch noch dabei. Und plötzlich taucht Jesus da wieder auf. Ich kann es nur so sagen, das sind Berichte von Augenzeugen. Das, natürlich wird das angezweifelt, völlig klar. Es war ja vor 2000 Jahren, ist ja auch keiner von uns dabei gewesen. Allerdings die ersten Christen wussten die Dinge noch. Die kannten die Leute, die das aufgeschrieben haben. Auch wenn man das heute auch in der Theologie an vielen Stellen nicht mehr glauben will. Aber meiner Ansicht nach waren die als viel dichter dran seiende Persönlichkeiten viel besser informiert als wir nach 1700 Jahren, als das mit dieser Kritik daran angefangen hat, als ob die Dinge wirklich so gewesen sein könnten. Und die Schriften sind in die Bibel aufgenommen worden, weil dann in den ersten Jahrhunderten die Christen gemerkt haben, also erstens kennen Leute noch diese Autoren und zweitens haben diese Schriften sich als solche erwiesen, durch die Gott unser Leben verändert, durch die wir wirklich auf den Weg kommen, auf dem Jesus uns begegnet. Deswegen vertraue ich diesen Berichten. Und dann ist da Jesus wieder da. Und er sagt nicht, so Thomas, die anderen hatten recht, du bist jetzt fertig, oder beziehungsweise ich bin fertig mit dir, kannst nach Hause gehen. So sind ja manchmal Leute schon mit Zweiflern umgegangen. Auch Christen leider. Als ob das nicht angemeldet werden darf, der Zweifel. Und da muss ich einfach sagen, wie liest man da eigentlich die Bibel? Ja, wir denken immer, das sind so große Glaubensmänner und Frauen, ja, und unerschütterlich. Oh, wenn ich dich dazu bringen könnte, einfach mal Bibel zu lesen und dir anzugucken, was für Menschen das waren, das wäre herrlich. Denn die konnten es alle nicht glauben. Und die sind alle so wie Thomas, nur davon überzeugt worden, dass Gott auf sie zukommt. Das ist total spannend. Und dann darf er den Finger da reinlegen und er macht es nicht mal. Er hat es ja gefordert. Erst dann kann ich glauben. Und Jesus sagt, ja, dann los. Aber er fällt schon nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Thomas ist überzeugt. Und ich vermute, mindestens genau so, wie er davon überzeugt ist, dass Jesus jetzt hier vor ihm steht und er ihn sehen kann, ist er davon überzeugt, wie Jesus mit seinen Zweifeln umgegangen ist. Die haben nämlich Raum. Deshalb die Zettel. Die Zweifel, sogar der Unglaube, hat bei Gott Raum. Wenn Gott lebendig ist und wirklich da ist, dann kann der damit umgehen. Das ist meine Behauptung. Deswegen habe ich mich relativ früh, als ich Christ wurde, entschieden, ich gehe offen und ehrlich mit mir um. Ich habe die Dinge nicht gepachtet. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich zweifle, würdet ihr vielleicht keine Predigt mehr von mir anhören. Ja, ich habe das nicht mit der Muttermilch eingeimpft bekommen, dass Gott lebt. Ich wünsche es meinen Kindern, dass sie diesen Zweifel, ob Gott da ist, nicht haben müssen. Wenn sie ihn aber brauchen, wünsche ich ihnen den. Ich kenne den total gut. Denn für mich gab es 20 Jahre Gott nicht. Dann habe ich 1,5 Jahre so viele Wunder erlebt, dass ich gar nicht mehr zweifeln konnte. Und dann kam ich wieder ins Schleudern, weil Gott seinen Umgang mit mir geändert hat. Und nicht Gebetserhörungen nur noch am laufenden Band mir präsentiert hat. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, es gibt Gott nicht. Und irgendwann kam ich drauf, ja, was stimmt denn nun? Es kann wohl nicht daran liegen, was du fühlst oder siehst oder denkst. Ja, ob wir alle an Gott glauben oder nicht, davon ändert sich das doch nicht. Er ist auch nicht deshalb da, weil ich an ihn glaube. Und er ist auch nicht deshalb nicht da, weil du nicht glaubst. Und diese Relativierung meiner Person finde ich entscheidend für uns Menschen. Ich bin, wenn es um diese Dinge, Zweifel, Glaube, Vertrauen, Misstrauen geht, da bin ich angewiesen darauf, dass etwas zu mir kommt, was über mich hinausgeht. Mit mir selber kann ich das gar nicht nur abmachen. Das hat der Thomas erlebt. Der hat es gewagt, auch seinen Zweifel anzuzweifeln. Und zu sagen, ich bin noch nicht die letzte Instanz. Und Jesus hat es gewagt, sich ihm nochmal zu zeigen. Und jetzt sagen wir natürlich ganz schnell, ach ja, wenn ich das auch erleben könnte. Hat ja jüngst erst der venezolanische Präsident Duterte, der hat ja erst gesagt, also wenn Gott also auftauchen würde, wenn ihm Gott, jemand Gott beweisen könnte, dann würde er also auch glauben. Glaube heißt aber, es ist Raum, nicht vertrauen zu müssen, aber zu können. Dieser Raum hier, den können wir mit Zweifel ausfüllen. Und daran verzweifeln, das geht. Wenn man sich zwischen zwei Sachen nicht entscheidet, verzweifelt man. Wir können aber auch das Vertrauen wagen. Und das geschieht, wie bei Thomas hier, durch die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Das ist eine ungeheure Behauptung, ich weiß das. Denn wenn er damals von den Toten auferstanden ist, dann ist es erstens so, dass er gar nicht für seine eigene Schuld gestorben ist, sondern für unsere. Dann würde Gott uns tatsächlich lieben. Was auch vielen Christen unglaublich erscheint, wenn es mal um die Lebensgestaltung angeht. Man kann da herzergreifend von reden. Auch von der Kirche, das geht hervorragend. Man muss nur reden können, kann man alles erzählen. Ob man es wirklich glaubt, zeigt sich in den kleinen Entscheidungen des täglichen Lebens. Und das Zweite, noch wunderbarere, wunderbarer geht es ja nicht, aber ist, dann wäre der heute noch da. Da könnte man heute mit ihm reden, fast so wie dieser Anhalter, von dem wir vorhin gehört haben. Und es ist ja so, ob meine Fußballer zum Beispiel, deren Trainer ich bin, wir haben jetzt übrigens gerade ein Turnier, ich bin mal gespannt, wie das da läuft, ich kann ja heute nicht mit, aber ob die mir glauben, dass das, was ich ihnen versuche zu zeigen, auch wirklich dazu führt, dass sie gut Fußball spielen können. Ob die mir das glauben, hängt davon ab, wie sie mich einschätzen und was sie an mir selber erleben. Ich kann es Ihnen heute leider nicht mehr zeigen, das ging früher mal. Vor allem hängt es davon ab, welche Erfahrungen Sie machen, wenn Sie auf mich hören. Und da hatten wir doch neulich so ein herrliches Spiel, liegen 0-1 zurück gegen eine wirklich gute Mannschaft und wir waren auch wirklich schlecht. Wir hatten vorher alles besprochen, wie man gegen die spielen muss. Sie kennen die aus dem letzten Jahr. Aus dem letzten Jahr, da haben die Liga bei uns gewonnen. Und wir waren aber in den beiden Spielen besser, aber dieses Mal haben wir nichts hingekriegt so richtig. Und dann haben wir in der Halbzeit darüber gesprochen, woran es denn liegt. Das sagen mir die Spieler inzwischen selber. Das ist herrlich, finde ich, dann ist als Trainer auch ein bisschen was gelungen, wenn die das inzwischen selber entdecken, denn ich kann ihnen ja im Spiel nicht mehr helfen. So. Und dann kamen genau die Dinge, die ich vorher ihnen mitgegeben hatte. Und dann habe ich ihnen am Ende der Besprechung, als ich gar nicht viel gesagt hatte, nur gesagt, so, jetzt könnt ihr euch entscheiden. Wenn ihr das macht, gewinnt ihr noch. Wenn ihr das nicht macht, verliert ihr jetzt. Dann sind die rausgegangen und haben den Gegner an die Wand gespielt. Unfassbar. Die sind noch dreimal über die Mittellinie gekommen. Einmal wurde es überhaupt noch eng. Und dann haben die kurz vor Schluss was wir sonst oft nicht geschafft haben, noch das 2:1 geschossen. Fast mit dem Schlusspfiff. Es war herrlich. Ein Jubel und eine Erfahrung. Offensichtlich stimmte das, was uns erzählt wurde. Ja, und das ist ganz wichtig. Zweifeln ist bei Gott erlaubt. Sie kommen dann zur Ruhe, wenn wir es wagen, mit Gott einfach mal ernst zu machen. Thomas hat gesagt, er hat wenigstens gesagt, wenn ich das nicht so und so erlebe, dann kann ich es nicht glauben. Das hat Jesus sich angehört. Und dann ist er bei ihm erschienen. Das ist verrückt. Nun erleben das wahrscheinlich viele von uns nicht so. Jedenfalls Zeugnis der Kirchengeschichte, dass das jetzt nicht dauernd so gemacht wurde von Gott. Denn Jesus hat noch einen entscheidenden Satz dem Thomas mitgegeben, mit dem wir heute viel mehr leben können. Du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast, also weil deine Sinnesorgane direkt mich wahrnehmen konnten. Selig sind, das heißt, die können sich auf den Weg machen, die haben es gut im Leben, die nicht sehen und doch glauben. Das hat er ihnen gesagt. Weil das gerade Glauben ist. Ich sehe zwar nicht, ich weiß es trotzdem. Die Frage ist nur, wo hole ich mir die Informationen her? Und ich habe die Autoren der Bibel und vor allem hinter ihnen den Gott, von dem da berichtet wird, als absolut vertrauenswürdig erlebt. Aber manchmal glaubt mein Herz mir selber nicht. Und man kann ja auch viele Zweifel haben. An Gottes Liebe, angesichts von so viel Leid in der Welt. An Gottes Gerechtigkeit, wo hier so viel schiefläuft. Man kann sich auch fragen, wer ist denn der wahre Gott? Man kann sich auch fragen, was will Gott mit solchen Christen, wie zum Beispiel mir, ja, die anderen doch manchmal den Weg eher verstellen, als dass sie ihn eröffnen. Kann man alles fragen. Darf man auch alles fragen. Das ist das Tolle an der Geschichte. Und entscheidend ist immer, dass man die persönliche Begegnung mit diesem Gott hat. Eine habe ich mal erlebt, und die kennen manche, ich erzähle sie trotzdem. Weil da das so schön zum Ausdruck kommt, was mich manchmal befallen kann. Auch auf so einer Teenager-Freizeit ist immer dann interessant, weil man da so viel Verantwortung hat. Und wir überlegen, ob wir eine Kanutour machen, war 3 Tage geplant, nur der Wetterbericht hatte Regen angesagt. Und da hatte ich Zweifel, ob wir da losfahren sollten. Aber der Augenschein zeigte was ganz anderes. Strahlender Sonnenschein morgens. Und wir mussten jetzt eine Entscheidung treffen. Wir hatten das Programm so geplant, also kein anderes Programm, einfach nur so mit. Ich habe immer Dinge in petto, aber das sind dann so zweitbeste Dinge, die wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, also jetzt, Wetterbericht, ne? Wetterbericht, wer weiß, ob das wirklich so kommt, wir fahren jetzt einfach los. Und dann sind wir los, die Zelte wurden uns dann gebracht mit dem Auto, aber den Rest mussten wir ja selber mitnehmen. Und jeder hatte auch trockene Klamotten eingepackt und so weiter und wir fuhren da im schönsten Sonnenschein lang. Und irgendwann gab es plötzlich einen Regenguss. Dauerte vielleicht ein Viertel oder eine halbe Stunde. Wir waren gerade bei einer Brücke, haben uns untergestellt. Ich gab den Auftrag, alle ihre trockenen Klamotten anziehen und wieder strahlender Sonnenschein. Ich dachte, ach ja, also wenn das der Regen war, na dann ist ja gut. Wetterbericht mal wieder. So, wir fahren dann zum Quartier. Die Zelte wurden hingeliefert, wir bauen die auf. Wir schlafen, nächsten Tag fahren wir los. Inzwischen sind wir so weit, dass Umkehren keinen Sinn macht. Und dann kommt der Regen. Wie beim Wetterbericht üblich, oftmals einen Tag später. Aber nicht eine halbe Stunde, auch nicht eine Stunde. Ich weiß nicht mehr, wie lange es war. Acht vermutlich mindestens, so lange waren wir mindestens unterwegs. Im strömenden Regen. Das kann nicht jeder Jugendliche ab. Wir haben zwischendurch immer die Leute getauscht in den Booten, damit noch irgendwer weiter konnte. Und dann sind wir nach vielen, vielen Stunden tatsächlich dort angekommen, wo wir ankommen sollten. Ich musste mich aber erst noch kümmern, ob auch alle ankommen. Deswegen bin ich nicht vorangegangen. Sollte man als Freizeitleiter aber immer. Und dann warteten da natürlich schon einige bei diesem Campingplatz. Und jemand rief plötzlich, wir sind noch nicht am Ziel. Und dann sind 3 Mädchen zusammengebrochen und haben kollabiert, hyperventiliert. Wir hatten glücklicherweise eine Medizinstudentin dabei, die den Trick mit der Plastiktüte kannte und so. Aber das half uns irgendwann nichts. Es half mir so weit, dass sie sagte, so Matthias, jetzt brauchen wir einen Rettungswagen und zwar nicht nur einen. 2 Rettungswagen standen da nachher. Einer hat sich dann noch irgendwie wieder beruhigt. Die anderen beiden wurden mit ins Krankenhaus genommen. Es geht mir an so einer Stelle herzlich wenig um mich, aber es ist schon unangenehm für den Freizeitleiter. Also nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für den Freizeitleiter. Also da kommt man schon in Erklärungsnot. Und ich wusste das ja alles und ich habe einfach nicht weiter darüber nachgedacht, aber es zog sich in mir einfach zusammen. während sich die Medizinstudentin um die Kranken da kümmerte und ich den anderen Duschmarken gekauft hatte am laufenden Band, damit sie da irgendwie mal warm duschen können, ging ich mal kurz in den Ort, so ein bisschen kurz sondiert, wo wir hier sind und so weiter. Ja, hier ist nichts. Wir könnten also auch nur hier schlafen. Kirche hatte ich gegenüber auf der Straße gesehen, aber so. Und dann kommt mein Freund, der sich immer um die Zelte gekümmert hat, zu mir und sagt, Matthias, wir haben die Zelte aufgebaut. Die sind nass, durch. Wir können unmöglich in diesen Zelten schlafen. Dann hatten wir nur noch das große Mannschaftszelt. Das war so dick, dass man da... Aber das ist schon dann alle 50 Leute in dieses Mannschaftszelt. Also Sardinenbüchse wäre viel Platz gewesen. Und ich überlege und überlege. Und dann sagte eine, die Medizinstudentin sagte dann plötzlich, als wir so eine Besprechung machten, nee, das war noch gar nicht. Erst stand ich an diesem Zelt, an diesem Mannschaftszelt. Da war die eine Seite hochgezogen, wo der Regen nicht herkam. Und ich guckte in den Himmel und es alle nur Strahlen runter. Also es goss und goss und goss. Und ich erinnerte mich dran, Mensch, Jesus hat doch mal einen Sturm gestillt. Und ich habe doch schon erlebt, dass er das macht und kann. Also kann und macht. Da habe ich einfach gesagt, so Jesus, es muss jetzt aufhören zu regnen. Ja, genau das muss ich Jesus auch gedacht haben. Es passierte nichts. Und dann kam es mal wieder, nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder, für eine Sekunde. Oh, das ist doch alles Unsinn, er lässt dich jetzt wirklich im Stich. Ist doch verrückt. Ja, und dann kämpfe ich mit mir. Du bist jetzt so lange Christ. Du weißt, dass die Dinge im Leben nicht immer so laufen. Wie kommst du denn jetzt auf so eine Idee? Ja, aber die ist da. Naja, dann in dem Moment, ja, man ist ja als Glaubensvorbild und so, in dem Moment kommt einer der Jugendlichen, das habe ich vorher nie erlebt, und seitdem auch nie wieder erlebt und fragt mich, na Matthias, wie geht's dir denn? Das hat noch nie einer gefragt. Ist auch uninteressant, finde ich, auf der Freizeit, wie es dem Freizeitleiter geht. Aber da fragt er mich. So, und jetzt meine Prämisse. Ich will immer offen und ehrlich mit mir umgehen. Ich sage jedem, wie es in mir aussieht oder mindestens nichts anderes. Manchmal kann ich auch sagen, das möchte ich dir jetzt nicht sagen. Aber da hätte der gewusst, was los ist. Und außerdem speise ich meine Jugendlichen so nicht ab. Also sage ich ihm, du Niklas, ich weiß, dass Gott alles im Griff hat, aber ich sehe es überhaupt nicht. So, und schon ist das Gespräch vorbei. Und dann treffen wir uns als Mitarbeiter und überlegen, was wir machen können. War allerdings nicht viel zu überlegen, wir konnten nichts machen. Und dann sagt die Medizinstudentin, sag mal, Matthias, gibt es hier nicht irgendwo eine Kirche? Können wir denn da nicht fragen, ob wir da übernachten können? Da wäre es ja wenigstens trocken. Und ich bin normalerweise, fragen Sie meine Frau, ich schalte nicht schnell um auf irgendwas anderes. Ja, und ich frage auch nicht Leute nach irgendwas groß. Ja, da bin ich, an der Stelle bin ich ein typischer Mann. Wir fragen nicht nach dem Weg. Wir fahren lieber 3 Stunden, bis die Frau in 3 Minuten gefragt haben. So. Also habe ich ja auch schon gemacht. Aber so kommt mir normalerweise nicht. Und normalerweise habe ich keine Vorstellungskraft davon, dass das eine gute Lösung sein könnte. Aber mir war sofort klar. Matthias, die Kirche ist auf der anderen Straßenseite. Es sind 100 Meter. Jetzt gehst du dahin und suchst die Nummer von dem Pastor. Die haben ja in Mecklenburg da, was weiß ich, wie viele Dörfer als Pastor. Und wusste gar nicht, ob ich einen erreiche. Dann gehe ich da hin zum Schaukasten, finde irgendeine Nummer. Und ich wusste schon, was kommt. Als ich anrief, ja, kann man ja sich vordenken, muss das sonntagsabends um 21 Uhr sein? Ich sagte, ja. Und zwar aus folgendem Grund. Habe ich ihm das kurz erklärt? Dann schaltete der plötzlich um. Gehen Sie zu der Frau sowieso, die wohnt neben der Kirche. Da rufe ich jetzt an. Die macht Ihnen auf. Und dann können Sie in der Kirche übernachten, selbstverständlich. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Dann haben wir angerufen, die hat uns noch Kakao gemacht und so weiter da auf ihrem Herd. Also was man auch an Hilfsbereitschaft erleben kann, ist also Wahnsinn. Dann haben wir in dieser Nacht dort übernachtet. Manchmal hört man so ein Buff, so irgendwie war einer dagegen klatschte, irgendwo gegen die Kirchenbank. So. Bei dieser Andacht, die wir nur mit einem einzigen kleinen Kerzenlicht für diejenige, die die Andacht hielt, durchführen konnten, bei dieser Andacht war es noch nie so still. Es mag sein, dass manche auch eingeschlafen sind, aber an sich sind Jugendliche sonst nicht still, wenn sie eine Andacht hören. Da waren sie still. Nächsten Tag strahlender Sonnenschein. Da kann man sich fragen, was soll denn das? Musste man sich nicht. Ich komme von der Freizeit nach Hause und erzählte das jemandem. Und er sagt, oh, weil ich damit auch, ich kam damit nicht klar, dass Gott, also da uns nicht geholfen hatte. Und dann sagt mir derjenige, du weißt was, Matthias, du wünschst dir doch nicht, dass die Freizeiten toll laufen, sondern dass die Jugendlichen was von Gott mitnehmen, oder? Ja, sage ich, natürlich. Ich will ja auch nicht dastehen wie ein dummer Lackel. So, ja, sagt er, aber weißt du was? Normalerweise sind das die Freizeiten, von denen man auch Jahre später spricht. Das ist jetzt 13 Jahre her. Wenn ich einen von diesen Jugendlichen, also ehemaligen Jugendlichen, treffe, dann redet man von dieser Freizeit. So, und jetzt in unserem Leben, ihr Lieben, die Dinge, die da schieflaufen. Vielleicht deuten wir sie einfach nicht richtig, als ob das wirklich schief läuft. Natürlich, augenscheinlich, es gibt ja viel Schlimmeres als sowas, aber augenscheinlich läuft das wirklich schief. Es dürfte so nicht sein. Wir dürfen anfangen daran zu zweifeln, ob Gott nicht noch was Besseres für uns hatte, als das, was wir uns vorgestellt haben. Und bei diesem Geschehen, und deswegen erzähle ich so gerne, bei diesem Geschehen wurde es mir in diesem Gespräch im Nachhinein schlagartig klar. Das war das Bessere und du hast nur die zweitbeste Lösung im Kopf gehabt. Und deswegen hat Jesus gelächelt oben und sagt, ja, ich kann Stürme stillen und Regen. Geht alles, mache ich aber nicht. Wir haben noch was Besseres vor euch. Aber ich wusste es nicht. Und so gehe ich bis heute mit meinem Zweifel um. Also ich habe viel zu viel erlebt, als dass ich ernsthaft behaupten könnte, Gott gibt es nicht. Aber erstens kann ich jeden verstehen und zweitens kann ich mir bei mir selber nie sicher sein. Ich sammle in meinem Leben fortlaufend Indizien für die Überzeugungen, mit denen ich lebe oder gegen sie. Die, dass Gott mein Leben in der Hand hat, kann ich nur sagen, wird trotz aller gefühlsmäßigen Drunter- und Drüber-Geschichten immer stärker, weil man, wenn man Gott beim Wort nimmt, wirklich erleben kann, dass er ins Leben eingreift. Und der Anfang des Vertrauens ist, wie du Vertrauen lernen kannst, ist, einfach mal mit Jesus zu sprechen. Über das, was sich davon abhält, zum Beispiel. Er hört sich nichts lieber als das an. Du bist durch die Berichte der Bibel, hoffentlich auch durch das, was ich erzählt habe, dazu herzlich eingeladen. Denn Jesus möchte sich auch in deinem Leben als der Zuverlässige erweisen, der die wichtigen Fragen beantworten kann. Vielen Dank für die lange Aufmerksamkeit.